vielleicht nur das zu sagen, was das Geld, das ich bekomme, wenn ich unterwegs bin, bin ich so dankbar, dass das Ganze geht immer an meine jungen Mitarbeiter, die noch nicht ihre Unterstützung haben. Ich habe einen Mitarbeiter mit mir im Team, der Brasilianer ist, und seine Frau. Und die bekommen von ihrer Gemeinde aus Brasilien, bekommen sie im Monat 300 Euro. Aber das ist für Brasilianer sehr viel Geld. Und alles andere hat bis jetzt der Herr immer wieder geschenkt in meinem Dienst unterwegs, dass er schon jetzt 2 Jahre mit seiner Familie auch bei uns sein kann und mitdienen kann. Und das ist meine Zielsetzung von Ursula und mir in unseren Gebeten, dass er uns, wenn wir jetzt älter werden scheinbar, dass wir noch in dieser Zeit, wo wir älter sind, dass der Herr uns gebraucht auch, dass für die Jungen, die anfangen, die oft noch wenig Beziehungen haben, dass der Herr uns hilft, dass die Gaben eingehen für diese Jungen, wo wir einsetzen können, dass junge Pioniere in Frankreich weiterarbeiten. Herzlichen Dank dafür. Ich komme zum Thema der Jünger Jesu und seine Liebe zu den Verlorenen. Das ist natürlich ganz drin in Gemeindegründung, denn wenn man etwas macht ohne Liebe, dann ist es sowieso pleite, gell? Das steht 1. Korinther 13. Nicht ganz so mit diesen Worten steht es, aber es ist das, ja. Und das muss uns wichtig bleiben im Leben, dass wir wissen, dass das Höchste ist immer die Liebe. Es bleibt das, was wir im Himmel treffen werden. Und wenn wir viel erleben auf dieser Welt, in dem, was du lebst und im Alltag, das sind alles Übungen, die Gott uns gibt, dass die Liebe Gottes wächst in unserem eigenen Leben. Und das macht er durch verschiedene Art, der Herr. Du weißt es, er ist ja der beste Vater. Er macht es durch Situationen, die gut gehen. Er macht es durch körperliche Leiden, die wir brauchen. Er macht es durch so viel Verschiedenes, dass wir lernen, in diese tiefe Liebe Gottes hineinzukommen und Menschen zu lieben, weil sie Menschen sind, Gottes Geschöpfe, und nicht sie zu lieben, weil sie so sind. Oder weil sie das tun, ja. Wenn wir Menschen lieben wollen, die Verlorenen lieben wollen und sie zu Jesus rufen wollen, müssen wir zuerst überzeugt sein davon natürlich, dass sie wirklich verloren sind, die den Jesus nicht haben. Ich werde da keine große Rede drüber haben, aber es ist ja klar, wenn man Gottes Wort anschaut, man braucht nur zu lesen, Bibel zu lesen, dass man überzeugt ist davon, dass Hölle und so weiter alles klar da ist, dass das Verlorensein etwas das Schrecklichste ist, was es geben kann für Menschen. Und ich glaube, da braucht man nicht lang darüber zu philosophieren, sondern einfach zu akzeptieren, dass das größte Drama ist, Mensch zu sein ohne Jesus. Und wir wissen ja, dass sie nicht die Sünden, die Tausenden, Zehntausende von Sünden, die uns verlieren, sondern du kennst Johannes 16, die Sünde, die uns verliert, ist nicht an Jesus glauben. Das verliert uns. Das ist die Sünde, die uns verliert. Und das muss klar sein, darum lieben wir die Menschen, egal was für Sünden sie drinstecken. Ja? Wir hatten während 15 Jahren ein größeres Haus im Gemeindebau, wo mit ein Stock mit 17 Bett, wo wir Gestrandete hatten. Wir hatten keine Spezialisierung für Gestrandete und Rauschgiftsüchtige, sondern beim Evangelisieren waren so Menschen auf unserem Weg und wir wollten nicht nicht sie einfach auf der Seite lassen. Und da hat uns der Herr oft ganz fest in die Schule genommen, um zu uns merken zu machen, wie wir Menschen noch lieben, wenn sie in einen gewissen Rahmen hineinpassen und wie wir sie nicht mehr lieben können, wenn es etwas in ihrem Leben gibt, wo wir fast nichts akzeptieren können. Ich weiß noch die ersten Seelsorgestunde mit einem Homosexuellen, der bei uns wohnte. Das war für mich ein Sterben. Denn das war für mich eine Art von Leben und von Denken und von Sünde, die in meinem Leben inwendig hatte ich einen richtigen Hass gegen diese Menschen. Und ich wusste gar nicht, dass ich noch so einen festen Hass habe gegen das. Und ich musste zuerst ich selber Buße tun vor dem Herrn, um so einen Mensch lieben zu können und auf seinem Weg Hilfe zu bringen zur Befreiung. Das Schlimmste ist, die Menschen sind verloren, weil sie Jesus nicht haben. Ob dieser Verlorene jetzt mit einer Schale rumspaziert und Krawatte und mit einem Laptop, gell? Oder ob er so eine rote Krone hat und viel Eisen auf dem Kittel, das ist dasselbe, das ist dieselbe Hölle. Es gibt keine zwei verschiedene für Manager und andere. Das Schlimmste ist verloren sein. Und wenn du das überlegst und betest darüber, da wirst du selber auch merken, wie manchmal du es nicht über dein Herz bringst und wie es dich in Tränen an den Boden schmeißt und sagst, Herr, ja, so viele Menschen verloren und wie ich so schwach, Herr, was können wir noch tun? Das bewegt dich dann. Das ist die Realität und diese Realität, die müssen wir nicht abschieben, weil sie zu schwer ist. Nicht versuchen zu erklären. Es ist die Realität. Mit dieser Realität müssen wir leben. Und in dieser Realität vom Verlorensein der Menschen, diese Realität soll uns ins Gebet führen vor den Herrn. Und soll uns immer wieder auch einen neuen Mut schenken und mit den Menschen von Jesus zu reden und zu evangelisieren. Zeuge Christi zu sein. Warum liebst du Jesus immer mehr? Ich hoffe, dass es wahr ist, gell? Warum liebst du ihn immer mehr? Du kennst diese Stelle, wo Markus 14 zum Beispiel, wo die Maria zu Jesus gekommen ist, gell, mit ihrem Parfum und die Vase kaputtgeschlagen hat und das vor Jesus gebracht hat, wo alle Männer, die da waren, die Jünger und so, die haben wahrscheinlich alle gedacht, ja, die ist wieder so eine Verliebte, gell? Die hat, ja, die macht egal was, ja? Und die haben gedacht, Verschwendung. Diese Frau hat das Kostbarste gegeben, das ist Verschwendung, das Kostbare für Jesus geben. Die Jünger haben gesagt, Verschwendung, nicht die Heiden. Und in einem anderen Text von den Evangelien sagt Jesus, die hat sehr viel geliebt, weil ich ihr sehr viel vergeben habe. Das Schlimmste unter uns Christen ist vielleicht diesen Irrweg, wo man versucht, die alte Natur zu verbessern, dass man gut ist vor Gott. Und versucht, immer besser zu werden. Der Weg, der das Evangelium zeigt, ist einfach wahr zu werden und zu merken im Leben mit Gott, ich bin wirklich Sünder. Ich brauche wirklich Vergebung. Und je mehr Jesus dir vergeben hat, je mehr liebst du ihn. Denn du kannst gar nicht mehr verstehen, warum er dich liebt. Du findest es so gewaltig. Wie manchmal muss ich wieder ihm sagen, Herr, jetzt hast du wieder diese Gedanken gesehen, die bei mir sind. Und du verteidigst mich und du vergibst mir und du hilfst mir und du stehst mir bei und du schenkst mir Leben und du gibst mir Freude. Und ich muss wieder zu dir kommen, Herr, vergib mir. Du wirst verliebt, du liebst ihn immer mehr, weil du merkst, wie du ihn immer nötig hast. Ohne ihn kannst du nicht auskommen. Wir wissen das, wir kennen das alle, denn das steht alles in der Schrift, also ist es klar im Kopf. Gell? Wir wissen im Kopf, dass wir alles in Jesus haben, das ist klar, Kolosser und so, wir kennen die Stellen, kein Problem. Ja? Wir wissen das alles. Und wie oft muss die Situation in unserem Leben uns erinnern, das ist Realität. Das ist nicht einfach Theologie. Das ist Realität im persönlichen Leben von deinem Alltag. Ohne ihn kannst du nicht, kann ich nicht auskommen. Gibt keine Möglichkeit. Und darum liebst du ihn immer mehr. Ich habe meinen Vater gefragt, als er 90 war, habe ich ihm gesagt, du Papa, wie machst du das, dass du immer noch so brennst für den Herrn? Da hat er mir gesagt, du Dani, weißt, ich habe so viele Versuchungen, dass wenn er mich auf die Seite lässt, einen Moment lässt, da bin ich kaputt. Er war 90, habe ich gesagt, meinem Vater gefragt, ja, aber du hast doch viel weniger Versuchungen, jetzt zum Beispiel sexuell und so, musst du das dann ruhig sein, ne? So gemütlich. Ja. Dann hat er gesagt, Dani, wenn du wüsstest meine Gedanken. Er war im Altersheim, er wollte hineingehen in ein Altersheim, wo er evangelisieren kann. Wir haben ihn zu Hause gehabt, da hat er gesagt, da kann ich nicht leben, sind nur Gläubige. Ja, wenn man so einen Vater hat, gell? Da hat man die Bibelschule zu Hause. Und dann ist er ins Altersheim gegangen. Und dann hat er jeden Tag, er war so der gute Prediger vom letzten Jahrhundert, ja, hat er jeden Tag seine Schale angezogen mit seinem steifen Kragen, weißen, gell? Und hat Besuche gemacht in den Zimmern nebendran. Hat er evangelisiert, ne? Und wurde oft wieder angehalten von einem Pastor und dann auch von einem katholischen Priester. Er sagt, das soll nicht so, ja, in seinem Zimmer bleiben. Und er hatte dann jeden Morgen von 9 bis 10 hatte er Gebetsstunde in seinem Zimmer und kamen immer mehr von diesen alten Leuten vom alten Zeit zur Gebetsstunde. Ja. Und da hat er gesehen, wie Menschen sich bekehrt haben. Und hat gesagt, für das lohnt es sich, noch alt zu sein. Aber er hat mir oft gesagt, ich verstehe nicht, warum der Herr jetzt mich nicht wegnimmt. Jetzt hat er die Mama weggenommen, ich bin alleine da und es wäre jetzt Zeit, oder? Ich könnte jetzt dann jetzt gehen. Ist ja alles. Ja, warum bin ich noch da? Ja? Ja? Denn er war noch 15 Jahre allein. Aber seine Liebe zu Jesu kam davon, dass er bis zum Ende gesagt hat, ohne ihn komme ich nicht aus. Er brauchte die Gnade jeden Tag. Das hat mich bewegt. Denn ich habe immer gedacht, Mensch, mit der Zeit musst du doch stark werden. Ne? Die Realität ist, mit der Zeit merkst du, wie schwach du bist. Klar, du wirst das ganze Leben hoffentlich üben, deinen Willen einzusetzen, wenn die Versuchung kommt. Denn wir haben ja keine Entschuldigung vor der Sünde. Jakobusbrief ist so klar, gell? Es kommt ja von unserem Herzen. Und ich kann nicht, weil die Gnade da ist, mich entschuldigen und einfach gehen lassen. Und das wird ein von den Problemen sein, für die Jungen, die jetzt da sind, ein Problem sein, dass man in einem Leben hineinsteht, wo man vielleicht immer weniger es nötig hat, einen Willensmenschen zu sein. Man hat vieles, so leicht bekommt man vieles im Leben heute, gell? Und jetzt ein Wille einüben, darum müssen alle meine Mitarbeiter Sport machen und Frühaufsteher sein und manchmal sagen sie, oh, mit dem Dani-Leben, das ist, oh, da bist du kaputt, ja? Und da sage ich manchmal, ja gut, kaputt sein für Reich Gottes Arbeit, das ist richtig, ne? Da muss man richtig kaputt sein, ja? Da muss man vorwärts gehen. Aber die schwach sind, die machen auch mit, gell? Die dürfen auch schlafen länger und so, kein Problem, ja? Der Herr gibt den Seinen ja auch im Schlaf, oder? Dann ist ja gut, ist ja kein Problem. Ja? Aber Willensschulung ist wichtig in deinem Leben. Als Gemeindegründer, schule deinen Willen. Tu auch in deinem Leben, ich habe so eine Disziplin, du musst sie nicht unbedingt haben, aber ich schreibe immer wieder auf Sachen, die ich gar nicht gerne mache. Und die müssen aufs Programm. Ja? Die anderen kommen fast automatisch, die ich gerne mache. Ja? Was ich nicht gerne mache, es gibt Sachen, die ich gar nicht gerne mache zu Hause. Die muss ich dann an die weiße Tafel schreiben, in meinem Büro, an die Mauer. Ne? Ja? Willensschulung. Wir brauchen es. Die Liebe zu den anderen ist eine Liebe, die sogar Gesetze überrennt. Ich erkläre. Du kennst vielleicht den Text in Lukas. Ich gehe wieder zurück nach Lukas 14. Lukas 14. Der Anfang vom Kapitel. Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus hob an und sprach zu den Schriftgelehrten und Pharisäern: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an und machte ihn gesund und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch, wenn ihm sein Ochse oder Esel in den Brunnen fällt, wird ihn nicht alsbald herausziehen am Sabbattag? Und sie vermochten, ihm nichts dagegen zu antworten. Die Liebe zu den Menschen überrennt Gesetze. Da waren Gesetze da. Und die Juden waren auf diesen Gesetzen. Und das macht man einfach nicht am Sabbat. Ja? Und da war ein Mensch da. Und du merkst im Leben Jesu, in der Zeit, wo er in seinem Dienst war, was bei ihm immer das Wichtigste war, war der Mensch auf dem Wege. Ist immer wieder der Mensch das Wichtigste bei ihm. Er ist da, er ist unterwegs und plötzlich sagt der Text wieder, und siehe da, da war ein Mensch. Ja. Und Jesus hat angehalten. Und hier ist er beobachtet von den Pharisäern, von den religiösen Menschen, die Gesetze haben, die hart daran halten. Und ist eine Situation da und Jesus nimmt der Weg der Liebe. Der Liebe zu diesen Menschen. Das wird oft auch so passieren, wo du entscheiden musst zwischen Liebe zu Menschen und diese Gesetze, diese Gebräuche, die wir vielleicht auch haben. Ich rede da nicht von den 10 Gebote, das ist eine andere Dimension. Aber ich rede da von den Gebräuchen, die wir haben. Da ist vielleicht ein Nachbar schwer am Arbeiten am Sonntagnachmittag draußen und hat Mühe an einer Arbeit. Manchmal kannst du ihm helfen, wenn es Sonntag ist. Schwierig, ja? Schwierige Frage. Was mache ich jetzt? Ja? Muss er jetzt wissen, dass es Sonntag ist oder muss ich ihm helfen? Muss er jetzt wissen, dass ich am Sonntag nicht arbeite oder was soll ich jetzt da machen? Ne? Und da geht es dir wie mir auch. Ne? Dann nimmst du einen Autostöppler, wenn du in den Gottesdienst gehst und der ist offen zum Evangelium, hat aber nichts gegessen. Und da gehst du mit ihm etwas kaufen und lässt die Gemeinden, die haben keinen Prediger am Sonntagmorgen. Ja, das ist real, das ist so passiert. Ja? Aber das war kein Problem, denn ich habe gedacht, die haben ja die Bibel, Gesangbuch, Heiligen Geist. Denen fehlt absolut nichts. Ja? Schade, dass ich 10 Stunden gearbeitet habe für die Predigt, aber das passiert halt so. Gell? Ja, aber die haben ja alles, was sie brauchen. Und der Jungs, der hat nicht gegessen. Mensch, der braucht Hilfe. Da lässt man die 99 und geht den einen abholen. Ne? Liebe überrennt manchmal Gesetze und Gebräuche. Und da wird man vielleicht nicht immer verstanden. Man kann noch viel anderes so erzählen. Wo du plötzlich merkst, du musst einen Weg gehen, weil du dich einsetzt für einen Menschen. Und da wirst du vielleicht nicht von allen verstanden. So wie Jesus. Die religiösen Menschen haben ihn wirklich nie verstanden. Es ging einfach nicht. Man konnte ihn nicht in einen Rahmen hineinbringen. Der könnte doch wenigstens als Jude, er war Jude, ja? Als Jude konnte er doch wenigstens ein wenig in den Rahmen passen. Wir geben ihm ja die Möglichkeit, in der Synagoge zu reden. Könnte er wenigstens auch korrekt sein, ja? Wenn er draußen ist, ja? Aber das Leben Jesu hat ein Gebot, Liebe. Und mit diesen Liebe und Wahrheit zusammen hat er gelebt. Die Liebe, vierten Teil davon, die Liebe wurzelt in der Demut. Ja, das ist nicht Natur, von unserer Natur aus, gell? Lukas 14, weiter 7 bis 11. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie die ersten Plätze auswählten, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, damit nicht etwa ein vornehmerer als du von ihm geladen sei, und nur der, der dich in ihn geladen hat, komme und zu dir sage: Mache diesem Platz. Bis Vers 11. Was will uns dieser Text sagen? Ich sage immer wieder, der Text, der sagt einfach: Der letzte Platz ist unseren Platz. Der letzte Platz. Der ist unser Platz. Und ich glaube, ohne die Einstellung vom Dienst, von der Demut, werden wir auch nicht können Gemeinde bauen. Da, wo keine Demut ist bei einem Diener, da gibt es sehr schnell im Dienst Spaltungen und Streit. Und das ist immer wieder ein Kampf. Und Demut heißt, als Diener des Herrn wirklich auch den Menschen dienen. Du weißt es, ich weiß es auch von der Erfahrung, du auch, gell? Wie oft wir an die Herzen von den Menschen kommen, wenn wir bereit sind, einfach ihnen zu dienen. Wenn ich denke, die Stunden, die Zeiten, die ich genommen habe, in den Vogesen und mit den Bauern zu arbeiten, um das Heu zu machen, um im Winter Holz zu spalten, mit ihnen im Wald zu arbeiten, um dem Bergler zu besuchen, wenn viel Schnee war, zu wissen, ob die alten Leute noch Brot haben, ob sie noch Mehl haben, ob sie das Nötige haben, und so von Bauernhaus zu Bauernhaus zu gehen, mit meiner Axt im Ding, nicht um Kontakte zu haben, sondern um Holz zu spalten. Und wie da einfach beim Dienen, da haben sich immer wieder Herzen geöffnet. Ja, warum machen sie das? Ja, wieso machen sie das? Und jetzt bin ich in einer anderen Gegend, da gibt's nur Wein. Ja? Puh. Ja. Das ist so ich habe nur gute Flaschen zu Hause. Ich bekomme nur meine geschenkt, die sehr teuer sind. Dann muss ich die trinken, gell? Ja, also. Ja, wie komme ich zu diesen Leuten hinein? Nicht beim Saufen natürlich, komme ich nicht rein bei diesen Leuten. Aber wie komme ich bei diesen Leuten in Kontakt? Ja, da mussten wir, Ursula und ich, einfach, immer im Herbst gehen wir Wein lesen, während 14 Tage. Ja? Und dann bist du wieder in diesen Situationen, wo am Ende vom Weinlese, weißt du, wie du weißt, wie das geht, da ist ein großes Essen, vielleicht Fressen eher, gell? Mit allem, was daran ist, ne? Alkohol und so, und da bist du in einem Ding, das würde man Welt nennen, mit einem großen Weg. Und da sind wir dann dabei. Ja? Und dann, wie letztes Jahr mit dem Didier, wo wir waren, hat der Didier dann mitten in der Nacht, ne, als wir an diesem Essen waren, gesagt: Du, Dani, du hast uns bestimmt noch etwas zu sagen. Ich habe gesagt: Etwas zu sagen, was soll ich dir sagen? Ich verstehe ja nichts vom Wein, was soll ich dir denn erzählen in dieser Situation, ne? Wir hatten Ursula und ich gebetet miteinander, bevor wir ans Essen gingen. Und Ursula hat mir gesagt: Du, nimm doch ins Auto deine Gitarre, vielleicht kannst du vielleicht etwas singen oder so. Weiß ja nie, gell? Und gehorsam wie ich bin, habe ich die Gitarre ins Auto gemacht. Und sind wir gegangen, ja. Und dann hat der Titi nochmal gesagt: Doch, du musst was sagen von dem, was du machst, oder habe ich gesagt: Ja, was meinst du von was wir gemacht haben, Weinlese oder so? Ich wollte wissen, dass er mal was Richtiges sagt, ja. Und nein, von deinem Gott sollst du was sagen. Gut, okay. Ja. Und da waren diese 30 Leute da beim Essen, zum Teil manche schon ein wenig nicht ganz mehr so vom Trinken ganz klar, ja. Andere noch gut klar. Und da habe ich ihm gesagt: Du, ich habe die Gitarre im Auto. Ursula hat mir gesagt, soll sie mitnehmen. Ich glaube, mit der Ursula werden wir was singen zuerst. Dann haben wir so Negro-Spiritual gesungen miteinander. Und nachher konnte ich Zeugnis geben und eine ganze Stunde von Jesus reden. Und da waren Fragen da. Ja? Aber die ganze Woche beim Weinlesen, als wir Schmerzen hatten, da bei den kleinen Dingen auf den Knien Weinlesen, ne? Die ganze Woche waren andere nebendran in den anderen Reihen, ne? Und da kamen schon die ersten Gespräche über Situationen in Familien, Schwierigkeiten. Da war ein Mensch dabei, der psychisch sehr schwach war, eine junge Frau. Und die plötzlich den zweiten Tag hat gesagt, ich mache nur noch weiter, wenn ich mit Ihnen arbeiten darf. Und da war sie immer daneben. Und sie konnte nicht in derselben Geschwindigkeit wie die anderen arbeiten. Da haben wir immer gesagt, macht nichts, wenn du nicht nachkommst, wir helfen dir auch an deiner Reihe fertig und kommen schon miteinander hin. Und so einfach ins Volk hineingehen, beim Volk sein, mit ihnen dienen, bei ihnen sein und Herzen können sich öffnen. Nur ein wichtiger Teil von dieser Arbeit war, dass der ganze Sonntag war Arbeit. Ja. Das machst du, ist Gottesdienst, ne? Sonntag. Ja, da haben Ursula und ich weitergearbeitet im Weinberg, ja. Ein Weinlese. Und die junge Gemeinde hat das verstanden. Bereit sein, in dem Volk, wo du bist, hinein mitzuleben, da zu leben, wo die Menschen leben. Und du wirst merken, wenn du in der Beziehung zu Gott bleibst, die Menschen werden merken, dass du etwas hast in dir. Und das ist immer wieder eine Freude. Die Menschen merken, der hat etwas, ja? Die haben etwas, was wir nicht kennen. Der nächste Text, die fünfte Dimension der Liebe in Lukas 14, ist Vers 12 bis 14. Lukas 14, 12 bis 14. Er sagte aber auch zu dem, der ihn geladen hatte, wenn du ein Mittag- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und die Vergeltung werden, sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du selig sein. Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Entschuldigung für das Deutsche, das ich lese. Aber du hast verstanden, was der Text meint. Es gibt Strategien, die sagen, Gemeindebau, da muss man immer die gute Vene finden, da wo die Leute Beziehungen haben und wo man hineinkommt, da wo die Leute wirklich viele Möglichkeiten haben, dass man damit, ist okay, mach das, aber dein Haus soll voll sein von denen, die niemand will. Schwierig, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht im Gemeindeleben. Aber als wir von den Vogesen weggezogen sind, Ursula und ich, da hatten wir noch besonders Last. Denn wir haben gemerkt, in der Gemeinde, die groß geworden war, so in der Gemeinde, da haben sich immer wieder verschiedene miteinander getroffen, mit viel Freude. Es hat uns Freude gemacht, zum Kaffee, zum Kuchen, miteinander spazieren, beten und so, super. Aber am Sonntag blieben meistens nach dem Gottesdienst bis abends 10 Uhr blieben 4 Menschen da, die bei uns waren. Das waren 2 davon, waren Menschen, die schon über 10 Jahre in psychiatrischen Kliniken waren. Die Menschen total uninteressant sind, wenn man so reden darf von Menschen. Die immer dasselbe sagen, wo man kein richtiges Gespräch haben kann. Die einfach da sind und die in der Gemeinde sind und da bleiben. Und 2 andere, das waren solche, die ja psychisch gut dran waren, aber uninteressant im Charakter, weißt? Solche, die immer dagegen sind. Kennst du das auch so? Weißt, immer, du sagst das, immer, die müssen immer das Gegenteil zeigen. He? Immer dir. Und dann hast du praktisch kein ruhiges Gespräch. Sie immer sagst was, nein, okay. Ja. Sag's wieder was. Okay. Ja. Gut. Okay. Ja. Dann, wenn du die alle zusammen am Tisch hast, ist das richtig ein Folklore. Ja? Und wir müssen uns immer wieder überwinden, Ursula und ich, um diesen Leuten zu sagen, wo bist du zum Mittag eingeladen, wo gehst du essen? Und die waren einfach da. Also, komm an unseren Tisch. Und eine Zeit lang haben wir unseren Kindern gesagt, wenn ihr wollt bei Freunden essen, geht doch bei Freunden essen. Ihr wisst ja, bei uns ist nicht so lustig zu Hause am Sonntag. Das war die Realität. Ja? Wenn du Teenager hast als Kinder und wenn es uninteressant ist zu Hause, dann musst du es auch zugeben, es ist uninteressant. Ja? Aber die waren die Not für uns, als wir gingen, von den Vogesen weggingen. Denn wir haben gedacht, wie werden diese Menschen, wie wird es weitergehen für sie? Das ist dieser Text da, dieser Text. Nicht die einladen, die dich auch einladen und da, wo es so schön ist und so brav ist. Ja, du darfst schon oft mit diesen zusammenkommen, kein Problem. Aber überleg auch, die Liebe, die Gott dir gegeben hat, kann dir ermöglichen, einen Weg vom Sterben zu gehen, wo du Menschen lieben musst, die auf dem Wege sind. Es hat mich immer beschäftigt, dass der Herr die Menschen nicht ausgewählt hat, die auf dem Wege waren. Die waren da. Und weil sie da waren, hat er angehalten. Man merkt bei ihm nicht etwas, wo Menschen auf dem Wege sind und wo er einfach diese Menschen jetzt nicht ansieht oder denkt, das kann ein anderer machen. Er hat es da angehalten. Liebe, die geben kann, habe ich geschrieben in diesem Text, Liebe, die geben kann, ohne zu bekommen. Ich glaube, dass Jesus will, dass in allen Gemeinden, dass es immer wieder Menschen in den Gemeinden gibt, die für unsere Gesellschaft problemvolle Menschen sind, notvolle Menschen. Weil Jesus will, dass jede Gemeinde lernen kann, was echte Liebe ist. Wir werden nie echte Liebe lernen, wenn wir nur Menschen haben, die sympathisch sind. Das kann ja die Welt auch, solche lieben. Aber wir werden eine andere Dimension haben. Und das möchte ich auch sagen, wenn du in der Gemeindegründungsarbeit bist, da sei nicht erstaunt, wenn das vielleicht deine ersten Kontakte sind. Und denke da nicht Strategie im Sinne, ja, wenn es so anfängt und wenn ich die Kraft brauche für so Menschen, dann werden wir nie das Ziel erreichen. Du hast vielleicht schon die Geschichte vom Rolf gehört, die ich erzählt habe, die ich erlebt habe, als ich in der Bibelschule war. Da hat die Bibelschule mir gesagt, ich soll mich kümmern um meine Jugendarbeit in Maulburg, das ist in Deutschland bei Lörrach. Und da ging ich da von Krishona, ich war in Krishona, da auf dem Berg oben, Heiligen Berg. Und da ging ich da von Krishona mit meinem Fahrrad nach Maulburg. Und das war in der Kirche, also in der protestantischen, evangelischen Kirche, wo ein Pastor war. Und ich sollte mich um die Jugendgruppe kümmern. Und dann hat er mir die Jugendgruppe vorgestellt, das war ein Mädchen. Ja. Doris hat sie, war's, ja. Und ich war ein lediger Mann, ja. Jungen, schönen Mann. Da habe ich mit Doris gesprochen, habe gesagt, Jugendarbeit miteinander. Er hat gesagt, zwei Möglichkeiten, wir heiraten. Das ist vielleicht nicht hier, ja. Da hat sie den ersten Schock gehabt. Ne? Das war der erste Franzose, der sie getroffen hat. Das war der erste Schock, ja. Oder dann habe ich eine Idee, Doris. Wir entscheiden miteinander eine gewisse Zeiten, wo du zu Hause und ich dort in der Bibelschule, wo wir beten, dass du ein Mädchen erreichen kannst im Dorf und ich ein Kerl. Ja? Und ich habe gesagt, Jugendarbeit, da kümmern sich die Mädchen um Mädchen und Burschen, für mich, das ist keine, ich gesagt, anders arbeite ich nicht, ne? Das ist so, okay. Da war sie schon vor einem Gesetz. Ne? Und sie war einverstanden, die Doris, wir haben miteinander gebetet. Und Und wir wussten, die und die Zeiten in der Woche sind wir am Beten für diesen Ort, für die Jungen, die im Ort sind. Und ich habe dann, wenn ich Zeit hatte, so in der Bibelschule, bin ich dann runtergegangen in diese Ortschaft und habe angefangen, von Haus zu Haus mit Bibel, mit den Leuten zu, ja, Bibel zu verkaufen, da wo es geht, ja. Nicht viel verkauft, aber wenigstens Gespräch gehabt. Und dann kam ich in ein Haus hinein und dann hat eine Frau, weil ich mit ihr gesprochen habe, hat sie angefangen zu weinen. Und da hat sie mir gesagt, ich habe einen Sohn, den haben wir nie rausgenommen hier. Aber wenn es Gott gibt, warum haben wir diesen Sohn? Da hat sie mich reingeführt, das war der Rolf. Der war auch in einem Rollstuhl. Und immer noch so und hin und wieder ein Schrei, ja. Und ich hatte in der Bibelschule Strategie, hä, über Gemeindegründung, ja. Und dann hat sie mir gesagt, sie sagen, es gibt Gott, schauen Sie mal diesen Menschen an. Da konnte ich noch nichts sagen, gell? Sie weinte und ich beim Rausgehen habe auch geweint. Ich konnte nichts sagen. Ich habe nur gedacht, da kannst du deine ganze Theologie einpacken, ja, Junge, und da gehst raus. Aber da hatte ich keine Ruhe. Da habe ich ihr dann telefoniert, von der Bibelschule her, und habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich sollte irgendwie ihnen helfen, aber ich weiß nicht wie. Da bin ich wieder zu ihr nach Hause gegangen und da hat sie gesagt, wir gehen nicht raus mit dem Rolf, denn wir können es nicht innerlich verkraften, dass die Menschen uns sehen mit so einem Kind. Da habe ich ihr gesagt, okay, sind Sie einverstanden, dass ich mit dem Rolf rausgehe, dass ich spazieren gehe, regelmäßig mit ihm. Da war sie einverstanden. Da bin ich mit dem Rolf im Ort rumgefahren, ja, und innerlich gebetet. Er sagt, Herr, wo ist deine Strategie da? Ja? Was haben wir gesagt? Jugendarbeit, okay. Ja. Wie meinst du das? Ja? Und da bin ich Kaffee trinken gegangen im Restaurant vom Ort mit dem Rolf. Er konnte nicht trinken, aber ich habe Kaffee getrunken. Und er hat hin und wieder geschrien. Und da waren andere Jungs da. Und da kam mir die Idee, wahrscheinlich vom Heiligen Geist her, die Idee, er hat wahrscheinlich noch nie den Hügel gesehen da oben. Und habe ich den Jungs gesagt, hier, habe gesagt, der Rolf, der hat diese Gegend noch nie gesehen. Wer hilft mir, diesen Rollstuhl auf den Berg hochzubringen? Dass er das mal sieht. Ja? Und dann haben diese Jungen mitgemacht. Und um zu kürzen, 3 Jahre später war da eine Jugendgruppe von 40 Jungen, ja, in diesem Dorf. Und das Instrument war der Rolf. Die Strategie Gottes war der Rolf. Wenn ich spazieren ging und betete, habe ich vor den Rollstuhl eingeklemmt, meine Gebetsliste mit den Namen von den Jungen vom Dorf, die ich kannte, ne? Und habe ich gebetet. Und hin und wieder hat er geschrien. Und ich wusste, er aus Freude schreit er mit, ne, dass das Gebet hochgeht. Ja? Und so, und da kamen immer andere wieder dazu, die mir geholfen haben, mit dem Rolf zu sein. Und eigentlich war er das Werkzeug Gottes. Und für mich war das war mehr als die ganze Bibelschule, würde ich sagen. Das war wie eine Ohrfeige zuerst, um mir zu zeigen, die Menschen, die Gott gebrauchen will, sind nicht die, die ich meine, in meinem Programm. Sind andere. Es war aber interessant, denn von den verschiedenen Schreiarten habe ich langsam verstanden, was der Rolf sagen wollte. Wir sind so langsam in eine Herzensbeziehung gekommen miteinander. Persönlich bin ich überzeugt, dass er Jesus angenommen hat. Ich kann es nicht beweisen durch seine Worte. Aber ich kann nur sagen, wenn ich sehe, mit wie viel Freude er vibrieren konnte, wenn wir beteten und wenn wir von Jesus gesprochen haben und wenn ich ihm sagte, die Not, die es ist, dass so viele Menschen verloren sind und so, da habe ich manchmal ihn weinen gesehen, ja, über diese Situationen. Aber ich konnte nicht aussagen, was alles in seinem Kopf ging. Er ist jetzt beim Herrn. Ja, also für mich ist das klar auf alle Fälle. Werkzeuge, die wir nicht aussuchen. Menschen, die auf dem Wege sind. Menschen, die Gott gebrauchen will. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir aus dem, was wir erfahren, was wir leben, dass wir aus dem Erfahren, aus dem Leben nicht Strategien aufbauen. Ich habe so einen anderen Rolf nie getroffen an einem anderen Platz. Ne? Es ist jetzt nicht das, was wir suchen sollten. Aber wir müssen aufpassen, wenn irgendwo eine Gemeinde gegründet worden ist, weil es gute Beziehungen hatte mit dem Bürgermeister, heißt das nicht, dass am nächsten Ort ich mich sagen muss, ich muss den Bürgermeister gewinnen. Ne? Dann ist das vielleicht der Rolf, der gebraucht wird, ja, im Rollstuhl am nächsten Ort. Ne? Und eine ganz andere Situation. Und ich merke es genau, an jedem Ort, wo wir angefangen haben mit Gemeindegründung, war es total anders. Ich konnte nur die geistlichen Prinzipien behalten, aber ich konnte nicht wieder dasselbe tun. In den Vogesen haben wir evangelisiert, in Säle kam kein Mensch. Ja? Da haben wir es nur einmal versucht, kam niemand. Ja? Und nachher musste ich zuerst entdecken, was sind diese Bergler? Und diese Bergler, die sind im Sommer zusammen, haben Lagerfeuer und spielen Folklore und sind zusammen und trinken und, ja. Und da haben wir solche Evangelisationen gemacht, nur Getränke ohne Alkohol, aber mit solcher Musik, ja. Und am Waldrand, bevor es Nacht wurde. Und wenn es Nacht war, da kamen die Leute in der Nacht, wenn niemand sie gesehen hat. Einmal habe ich Zeugnis gegeben, wir haben dann ein großes Kreuz aufgestellt am Platz, wo wir waren, ein Lagerfeuer und mit Würsteln, Bradeln und so, das Ganze. Ja, und da waren die Leute da, schön gefeiert miteinander. Ja. Und da habe ich verschiedene haben Zeugnis gegeben und einmal habe ich eine Botschaft gegeben. Wir haben es immer so gemacht, dass die Autolampen voll aufs Gesicht gingen, von dem der redet. Also sieht man gar nichts, ja. Aber die Leute sehen alle dich, ja, okay? Dann habe ich eine Botschaft gegeben und mittendrin habe ich gedacht, da ist ja niemand mehr da, was sperre ich denn da noch? Ja? Und da war Ursula da nicht weit weg und bin ich ein wenig rübergegangen aus dem Licht hinaus, habe gesagt, du, ist noch jemand da? Dann ist sie zurückgekommen und hat gesagt, du, im Wald zwischen den Bäumen hat es mehr als 100 Leute. Ja? Aber die Bergler waren es gewöhnt, im Sommer so zusammenzukommen in der Natur. Und ich kam mit meiner Strategie, verstehe ich jetzt, Einladungen, Zahl, Evangelisation, pam, pam, kein Mensch. Ja? Aber meine Weingegend, da wo ich jetzt bin, da sind keine Bergler, das ist wieder anders. Ja? Da muss ich jetzt wieder zuerst mit ihnen leben, bis ich entdecke, wie sind ihre Feste, wie, wo gehe ich rein, was hat es für Möglichkeiten, wie komme ich zu diesem Volk. Das Wichtige bleibt immer wieder, das alles muss geschehen aus der Liebe, die du hast zu dem Herrn und die Liebe zum Volk, wo du bist. Wenn wir ein Volk lieb haben, dann werden wir dem Volk den Weg so einfach wie möglich machen, dass er das Evangelium hören kann. Zum Beispiel in kleinen Ortschaften, wie ich wohne in einem kleinen Dorf, wo es mehr Kühe gibt als Menschen. Ja. Und in so einer Dorfgegend, wenn jemand sich interessiert ans Evangelium, ist es wichtig für diese Menschen, dass es zuerst am Anfang niemand anders weiß. Denn im Dorf kennen sich alle Leute. Ich bin Ausländer, ich bin Franzose, aber ich bin nicht von dort, die kennen meine Eltern nicht und so weiter, ja. Und jetzt, wenn jemand offen ist zum Evangelium, dann lasse ich nie mein Auto vor der Tür von diesen Leuten. Da komme ich zu ihnen und zuerst schule ich sie, die Leute persönlich zu Hause. Denn ich weiß, dass sie zuerst Wurzeln brauchen in Gottes Wort, bevor sie exponiert werden an der Reaktion vom Dorf. Also muss ich alles im stillen, ruhigen mit den Menschen zusammen sein. Und wenn diese Menschen dann Freunde werden, wenn sie die Bibel lesen, Freunde werden, da bin ich dann oft dabei, bei diesen Menschen mitzuhelfen an ihren Arbeiten. Dann lernen mich ihre Nachbarn kennen, weil ich Garten umschaufle bei ihnen, weil ich mithelfe an Arbeiten. Und da können diese Leute sagen, ah, das ist ein Freund, den wir haben, und so, ja. Und dann plötzlich merken die Leute, dass ich ein normaler Mensch bin, ja, etwa. Und die Kontakte werden einfacher. Aber eine Dorfgegend ist oft ein Klima da, wo die Menschen, die man nicht kennt, ist zuerst eine große Barriere da. Das ist ganz normal. Und nachher, wenn jemand offen ist zum Evangelium, dann dieser Menschen nicht vor den anderen exponieren, sondern ihn im Geheimen, im Stillen schulen. Aus Liebe zu ihm, denn ich will, dass es für ihn am einfachsten ist. Und wenn du merkst, dass du in einem Haus bist, wo Leute dir die Tür öffnen und sie Freude haben, dir einen Kaffee zu machen, dann muss deine Frau einverstanden sein, dass sie noch nicht die Freude hat, diese Leute zu einladen, sondern dass du die Freude den anderen gibst. Denn es macht Freude, einzuladen und jemand zu bekommen. Aber diese Freude musst du den anderen geben. Du musst nicht an dich denken. Ich bin so dankbar, dass Ursula das immer einverstanden war, dass wir den anderen die Freude geben, den anderen erleichtern, das Evangelium zu kennen. Liebe und Gehorsam gehören natürlich zusammen in Gottes Wort. Das ist der nächste Text in Lukas 14, kennst du auch, von 15 weg. Das ist das große Mahl, wo der Knecht einladen sollte, du kennst den Text, und wo er gegangen ist und die Leute hatten Entschuldigungen gehabt, aber der Knecht hat weitergesucht und der Meister hat ihm noch gesagt, da gehst du noch an die Hecken und die Zäune und holst auch noch die rein, ist auch noch Platz und so. Ne? Und das bleibt auch deine Zielsetzung von deiner Liebe zu den Menschen. Da, wo Entschuldigungen sind, da versuchst du nicht zu überzeugen. Ich muss manchmal helfen, jungen Missionare, weil ich viel unterwegs bin für jüngere Missionare, die versuchen dann Druck auszusetzen, wenn die Leute blöde Entschuldigungen haben. Es gibt ganz blöde Entschuldigungen, gell? Aber ich glaube, wir haben absolut keinen Recht, einen Druck auszusetzen. Wenn jemand sagt, jetzt habe ich keine Zeit oder so, ja? Okay, kein Problem. Gut so, ja? Und dann sagen sie, du kannst um die und die Zeit kommen, um einen Besuch zu machen, da kommst hin, dann ist niemand dort, gell? Das ist auch normal. Dann sagst du nachher, kein Problem. Ist kein Problem. Sobald du wieder willst, sagst mir. Ja? Dass Menschen müssen wissen, wir haben keine Waffe, um Druck auszuüben. Aber wir gehen weiter. Wenn die Leute Entschuldigungen haben, gehen wir weiter und touren die Nächsten, gehen an die Hecken, die Zäune, machen einfach weiter. Und für das muss man, das ist das Schöne, wenn man als Team arbeitet, dass man sich immer wieder gegenseitig viel Mut machen kann, um nicht aufzuhören. Denn es gibt immer wieder, das ist das Schwierige, um in der Liebe zu bleiben als Pionier, ist, dass du immer wieder Freunde hast und immer wieder Freunde verlierst. Und das kann Wunden geben, wenn wir es nicht gut leben, inwendig. Denn du investierst in eine Freundschaft und so, und dann plötzlich merkst du, in allem deinen Gesprächen mit den Leuten und so weit, wie du bist mit ihnen, merkst du zu Hause, am nächsten Besuch, Herr, mach mich bereit, dass ich entweder einen Bruder habe oder vielleicht einen Feind. Denn du weißt, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich ihn ganz klar vor der geistigen Realität hinstellen. Und dann kommt immer wieder diese Kurve, wo manche Brüder werden oder Freund bleiben noch und später Brüder werden und andere, die total negativ reagieren gegen Gott und die dich nicht mehr wollen. Und wo du dann immer wieder so Menschen hast, wo du, wenn du durch die Stadt gehst, wenn sie dich sehen, wechseln sie von Trottoir, gell? Denn sie wollen dich nicht mehr anschauen. Und das ist das Leiden von der Pionierarbeit, von der Evangelisation. Dass man immer wieder Kraft hat, investieren, mit Gefühle, mit dem Herzen investieren in Menschen, die vielleicht nachher dich einfach auf die Seite setzen. Als wir in Burgund kamen, war das einer von den größten Schmerzen für Ursula. Und ich verstehe sie gut. Denn als wir in Burgund umgezogen sind, da waren die Kinder alle Studium, also die Tochter war schon verheiratet, war weg und der Größere war weit weg fürs Studium und nur der Jüngste hatten wir noch an der Uni an diesem Moment Und dadurch soll er gesagt, jetzt kommen wir irgendwo hin, ich kenne niemand, die Kinder habe ich nicht mehr und jetzt bin ich da und soll mein Herz einsetzen in Leute, die ich nicht kenne und habe alle Freunde von den Gemeinden gelassen, da wo wir waren. Und da hat der jüngste Sohn, der noch in die Uni ging, hat sie das ihm gesagt, hat gesagt, jetzt gehst du auch weg, das wird schwierig. Hat er gesagt, Mama, kein Problem, ich bleibe da. Hat sie ihm nachher gesagt, nein, du Pascal, du, das sind 30 Kilometer an die Uni, wir nehmen ein Zimmer dort und so. Du hast, hat er gesagt, nein, und auch wenn es mit dem Fahrrad ist, dann mache ich diese 60 Kilometer im Tag und ich komme nach Hause für dich. Wir haben ihm dann ein altes Auto gekauft. Das gerade noch ein Jahr gegangen ist und dann stehen geblieben. Aber es ist gut, es war viel Liebe da, um zu helfen. Aber es war doch eine Zeit wieder schwierig, einfach sich sein Herz einzusetzen, wieder in Menschen, wo man dann vielleicht wieder diese Kontakte wieder verliert. Und so musst du wissen, wenn du in Gemeindegründungsarbeit bist, musst das bewegen in deinem Herzen. Du wirst vielleicht ein Mensch sein, der immer wieder Freunde hat und immer wieder alleine ist. Aber das ist einer von den Preisen, der war vielleicht für uns als Familie war das oft der schwerste Preis. Auch für die Kinder war es manchmal schwer. Dann hast du Gemeinde, hast du Jugendarbeit und plötzlich hast du wieder keine Jugendarbeit, keine Gemeinde, deine Freunde nicht mehr und musst wieder anfangen. Ne? Aber das konnten wir nur, weil Gott uns geholfen hat und auch, weil die Kinder immer wieder einverstanden waren. In den Vogesen zum Beispiel, als wir gewechselt haben, hat der Jüngste gesagt, du Papa, jetzt kann ich nicht. Ich habe da zu viele Beziehungen, ich kann nicht umziehen jetzt. Kann ich nicht. Da habe ich gesagt, okay, dann sage ich das den Missionsleitern. Habe es ihnen gesagt, ich muss noch 2 Jahre da sein, denn ich kann meine Familie nicht einfach kaputt machen wegen der Zielsetzung. Ja? Und da sind wir noch 2 Jahre geblieben. Und dann hat der Pascal gesagt, okay, jetzt ist gut, Abitur, das alles hinter mir. Jetzt ist gut, ich bin bereit, neu mitzukommen. Da auch ganz wichtige, finde ich, Überlegung. Wir dürfen nicht überlegen wie ein Lediger, wenn wir verheiratet sind. Gell? Wir müssen, wenn uns Gott Kinder gegeben hat, die gehören als großes Geschenk dazu. Und da, die ganze Familie kommt mit. Und das wird dir Mut machen, wenn du so Teamworks hast und so. Nimm immer wieder Zeit, so viel es geht. Wir nahmen jedes Jahr 3 Wochen, wo wir als Familie ganz allein so in die Berge gingen, in die Alpen, da wo die Bauernhöfe dann leer stehen, ganz oben und so, wo es keinen Strom hat, kein Telefon und so weiter. Ja. Und da waren wir zusammen einfach als Familie während 3 Wochen. Und da war es für mich jedes Jahr wichtig, mit den Kindern Zeit zu haben und die Kinder zu fragen, als sie größer wurden, die Kinder zu fragen, bist du noch einverstanden mit meinem Dienst? Und ihnen den Dienst erklärt, mit ihnen gebetet. Wir haben oft beim Marschieren in den Bergen miteinander gebetet, mit den Kindern. Und die Kinder haben immer wieder gesagt, ja, Papa, wir sind einverstanden. Aber Ursula ist, bis das der letzte 18 war, ist Ursula immer zu Hause geblieben. Aber ich habe auch, in all diesen Jahren war es für mich klar, dass der Dienst, den wir hatten, war ein Dienst von einem Ehepaar. Und wenn etwas geschah, durch meine Besuche, durch meine Unterrichten bei den Leuten, wenn etwas Positives geschah, habe ich immer der Ursula wieder gesagt, das haben wir miteinander erlebt. Du warst zu Hause, aber wir sind miteinander. Und ich kann das nur machen, weil du einverstanden bist. Also wenn du verheiratet bist, erlaube nicht, dass Dunkelheit in der Ehe besteht, wenn du im Dienst stehen willst, gell? Sonst geht's dir wie mir, wo ich auch mal an eine Predigt am Sonntagmorgen gefahren bin und am Frühstück war ich sehr hart mit der Ursula. War gar nicht gut, war wirklich Sünde. Hart mit ihr gesprochen. Da bin ich an diese 30 Kilometer weiter an diese Gemeinde gekommen und auf dem Parkplatz war klar da drin, Dani, So kannst du nicht predigen. So hast du nichts zu sagen. Du bist nicht im Klaren mit Ursula. Da wollte ich von einer Kabine telefonieren. Das war die Zeit, wo ich noch nicht mein Telefon hatte in der Tasche. Und da habe ich nichts gefunden. Da bin ich zurückgefahren. Das war wieder mal ein Gottesdienst, wo sie einen Prediger hatten. Eine andere Gemeinde. Aber ich habe nachher um Vergebung gebeten, auch der Gemeinde, dass ich sie so gelassen habe. Aber ich musste das zuerst klären mit der Ursula. Ich musste um Vergebung bitten und sagen, Schatz, du hattest recht und ich war hart. Und das ist Sünde in meinem Leben. Lass es nicht zu, im Dienst weiterzugehen, wenn Situationen zu Hause nicht geklärt sind. Diese Situationen können schwer sein, wo du doch weitermachen sollst. Meine Tochter, die war 3 Jahre lang, war sie gegen das Evangelium, als sie so 17, 18, 19 war. Ja. Alles, was Ursula sagte in dieser Zeit, war absolut null. Ja. Sie hatte alles keinen Wert, was die Mutter sagte. Und das waren die Jahre, wo sie praktisch einen männlichen Freund suchte, ja. Und da wusste ich, da habe ich eine wichtige Rolle zu haben in diesen Jahren. Und da musste ich ihren Freund sein. Da habe ich jeden Morgen mit ihr vor 6 Uhr morgens frühstückt, denn sie hatte einen Zug, um ins Studium zu gehen, gefrühstückt alleine mit ihr und Freundschaft mit ihr gehabt. Wir sind miteinander spazieren gegangen, meine Tochter und ich, Zeit genommen. Und die war total in der Revolt gegen Gott. Auch seine Kleidung war total schockierend und so weiter, gell? Und manche Leute in der Gemeinde haben gesagt, das sieht man, gell? Schau mal, wie seine Tochter ist, du. Pah, ja. Und ich wusste, jetzt musst du den Weg gehen, wo die Liebe größer sein muss als alles andere. Der Herr hat Gnade gegeben, das ist nur Gnade, das ist nicht ein Resultat von einem Werk, gell? Er hat Gnade geschenkt, nach 3 Jahren ist meine Tochter zusammengebrochen in seiner Sünde und ist zum Herrn zurückgekommen. Aber es waren 3 harte Jahre für unser Eheleben und für mein Leben. Denn ich kam meistens um 11 Uhr oder Mitternacht nach Hause von meinen Diensten und Besuchen. Und am 5:30 morgen habe ich gefrühstückt gemacht mit Kerzen und so für meine Tochter und ich, gell? Dass wir schön zusammen haben. Ich habe ihr nichts mehr gesagt vom Evangelium, denn sie wusste alles. Sie brauchte nicht Evangelisation. Sie brauchte nur Liebe. Aber Liebe, die oft für mich Tränen gekostet haben, denn ich wusste nicht mehr, wie wahr sein ohne meine Reaktion, die da drin steckt. Ne? Ich hätte sie lieber durchgeschüttelt und durchgeklopft und alles, was geht. Ne? Ja. Aber das ist zu spät, wenn sie so alt sind, um durchzuklopfen. Ne? Das muss man früher machen. Ne? Da sind es keine Teppiche mehr. Ne? Aber ich wusste erst, nachher habe ich gemerkt, warum das da war. Das war auf meinem Weg wichtig. Denn ich musste auch erleben, was ich predige. Wenn ich predige von der Liebe, muss Gott auch testen, ob ich das lebe. Wenn ich predige, dass man Menschen lieben soll, die uns nicht lieben, dann muss Gott das testen in meinem Leben. Darum ist es, würde ich sagen, immer wieder gefährlich zu predigen. Ja? Denn der Test kommt immer zuerst auf unser eigenes Leben zurück. Aber wenn der Test kommt, da glaube ich, dass Gott auch wieder die Kraft gibt dazu und der Weg, dass wir in unserem persönlichen Glaubensleben vertiefen können, tiefer werden. Ich glaube, es ist schon wieder Pause, oder? Ich stehe jetzt mit. Ja, ich bin schon lange durch. Entschuldigung. Durchgebrannte Pause. Also machen wir doch Pause. Entschuldigung.
Du musst die rote Fahne hoch.